Herzlich willkommen zu Erzähl mir was Gutes, Folge 60. Mein Gott, wir haben schon wieder ein Jubiläum. Und Susanne, du hast mir bestimmt auch jubiläumsverdächtige Nachrichten mitgebracht. Sehe ich das richtig?
Absolut richtig. Unter anderem wird es heute bei mir darum gehen, dass Menschen, die früher öfter in den Seilen hingen und als Letzte gewählt wurden, vielleicht doch zumindest für die eigenen Kinder einen Hoffnungsschimmer haben dürfen.
Ach Mensch, da habe ich ja jetzt schon Hoffnung für mich auch noch ein bisschen. Ich hingegen ich bin ernsthaft wieder in Gefahr gekommen, vielleicht doch noch mal eine Festanstellung anzunehmen. Denn es ist eine ganz besondere Festanstellung. Ich würde fast sagen, es ist mein Traumjob. Und mehr dazu gibt's in der Folge. Jetzt.
Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
Wir lassen die Luftschlangen raus. Wir blasen ein paar Luftballons auf.
Ne? Puh, peng, 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 peng. Jubiläum. Fast so gut noch, wie das Queen-Ton-Jubiläum, würde ich sagen.
Es gibt immer noch Talente, die du hast, die in dir schlummern, die ich noch gar nicht kannte. Wie schön, genau. Dass Markus Barth alle Geräusche mitgebracht hat. Die können wir brauchen bei diesem Podcast. Schön, dass du da bist, Markus.
Staatlich anerkannter Diplom-Feuerwerks-Imitator. Ich muss ja auch was drauflegen, wenn ich mit so einer wunderbaren, großartigen, talentierten Frau, Journalistin, Moderatorin wie dir zusammen bin.
Susanne. Wunderkerzenrakete.
Ja. Absolut, du bist eine Wunderkerzenrakete. Das ist auch ein schönes neues Wort, das du da erfunden hast. Man muss sagen, Frau Link kommt mal wieder direkt aus dem MoMA heute. Ich glaube, wir werden noch ein paar Wortneuschöpfungen heute hören. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Das Schlimme ist ja, diese Regel ist ja, nach müde kommt doof.
Und, ja, genau.
Und müde war ich schon. Müde war ich schon.
Dann bist du ja jetzt in der richtigen Stimmung für unseren Podcast. Ich hätte wieder ein bisschen Rückblick auf die letzte Folge übrigens.
Na, bitte
Folge
schön.
59. Vielleicht erinnerst du dich an unsere Themen. Wir haben ja unter anderem über die Spotify-Playlists der Wiener Linien, also der Wiener U-Bahn, gesprochen. Und da hat mir die Sabine eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, zu Spotify und Wien ist mir eingefallen, dass ich neulich die Barilla-Playlist gefunden habe. Also zu jeder Nudelsorte gibt es da den passenden Song für die Länge der Kochzeit. Das fand ich auch sehr spannend, muss ich ehrlich sagen.
Das sind ja wie diese singenden Eier, ne? Die so Lieder abspielen, die man in den Topf mit reinlegt. Sehr schöne Idee.
Ich habe mich nur echt drüber gewundert, weil also es gibt doch sehr viele Nudeln, die man gerne auch mal so 7 Minuten kochen muss. Welches Lied ist denn 7 Minuten lang? Ich habe noch nicht reingeguckt. Das sind bestimmt irgendwelche Meatloaf-Hits.
Aber wenn das eine Playlist ist, heutzutage sind die Lieder ja immer so eher so 2,40.
Ja, das stimmt.
Oder
ja,
du
so
spielst Schaut, wenn du ein kurzes, knackiges Ei. Schaut war damals immer Überbrückung im Radio, ich glaube so um die 6 Minuten rum. Und auch Queen-Songs immer gerne genommen, die
das
sind auch alle irgendwie über 5 Minuten, aber ist dann noch sehr weich, sehr hart in dem Fall, es geht ja um Nudeln.
Also ich denke immer an Meatloaf-Hits, wenn es so richtig lang wird,
weil
bei so I Would Do Anything For Love, da kannst du ja auch durchaus einen Rinderbraten währenddessen schmoren,
das ist
auf jeden Fall lang genug. Ich habe aber noch einen Kommentar bekommen und zwar habe ich ja von Falco auch gesprochen, im Zuge der Wiener Linie natürlich und da habe ich ja gesagt, ich wüsste gerne mal, ob jemand einen Tipp hat für eine Biografie oder eine Reportage über Falco, weil ich da irgendwie nichts so Richtiges habe. Und da hat mir jemand geschrieben, auch bei Instagram, dass es ja natürlich das Falco-Musical gibt. So, da bin ich jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das wirklich machen soll oder nicht. Ich habe auch schon mal Plakate davon in Köln gesehen. Bist du Musical-Fan?
Also ich mag's schon gerne, ich gehe nicht permanent, aber ich bin dann so eher so König der Löwen sowas, weiß ich, brauche das auch ein bisschen opulenter dann auf der Bühne und mit schönen Kostümen und so, ja.
Na gut, also das Falco-Musical, das könnte ich mir vorstellen. Ich bin ja so ein bisschen gebranntes Kind bei Musicals, muss ich zugeben. Ich war früher großer Musical-Fan, dann fand ich es lange Zeit ganz schrecklich. Jetzt taste ich mich so langsam wieder heran. Ich habe nur gemerkt, was ich ganz schrecklich finde, sind Musicals, die übersetzt sind.
Ich weiß, was du meinst. Schlimme deutsche Texte.
Oh, fürchterlich. Ich war, das ist wirklich so eine meiner schlimmsten Erlebnisse seit langem in einem Theater. Ich habe in London gesehen, dass es jetzt das Tina Turner Musical gibt. So. Und ich finde ja Tina Turner großartig. Immer noch, immer wieder. Und dachte mir, super, das gucken wir. Wir haben aber keine Zeit, es in England zu gucken. Wir gucken es in Deutschland. Und dann habe ich wirklich für den Gegenwert von 3 Eigenheimen ungefähr Tickets gekauft. Für
dann wurde Tina Turner gesungen, du bist einfach das Beste. Oder was wurde?
Ich sag dir es, ja. Und wir sitzen da drin. Ich gehe mit meinem Mann da rein. Er hat sich auch drauf gefreut. Und dann geht das Licht aus und es fängt an mit: Wir wollen keine neuen Helden. Und ich dachte mir, oh bitte, ihr habt doch nicht die Texte übersetzt. Ich fand's, hei, also das waren lange 2 Stunden, muss ich ehrlich sagen, oder sogar 3. Und danach dachte ich mir nur, warum kann man es denn nicht wie in der Oper machen, dass man einfach diese Übertexte einblendet? Also aber wenn jemand unbedingt den Text übersetzt haben will.
Das ist ja bei Falco dann kein Problem. Da hast nein, du ja, bei Falco. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen.
Falco wäre ich safe, glaube ich. So da wärst du den safe, österreichischen das Schmäh, das kann ich gerade noch so übersetzen. Also jedenfalls, es gibt natürlich das Falco-Musical. Ich bin trotzdem immer noch so ein bisschen Musical. Ah, mal gucken. Vielleicht gehe ich aber irgendwann rein.
Es soll dir ja keine Schmerzen machen, ne? Deswegen überlegst du dir gut.
bitte nicht. Aber wir haben uns ja auch heute wieder fröhliche Geschichten zusammengesucht. Gute Nachrichten aus aller Welt. Ich habe keine Ahnung, was du mitgebracht hast und würde deshalb vorschlagen, ich lasse mich einfach direkt von dir überraschen. Erzähl mir was Gutes, Susanne.
Ja, es ist eine kleine Geschichte unserer Kollegen von Quarks, auf die ich diese Woche wieder gestoßen bin. Die machen mir ja sowieso immer sehr viel Freude. Und da knüpft sich sofort eine Frage an dich ran. Wann bist du gewählt worden, wenn es um Mannschaften ging beim Sportunterricht?
Also noch nach dem Hausmeister. Noch nach der Turnmatte und dem Spray, um die Linien aufzuzeichnen. Dann wurde ich gewählt.
Also wirklich, ja? Du warst auch einer von den
Ja, ich war wirklich ein gruselig schlechter Sportler. Muss zugeben, heute würde ich mich gerne mal neben manchen von unseren Supersportlern damals in der Schule stellen und mal gucken, ob ich heute immer noch so schlecht abschneiden würde. Aber also Mannschaftssport und sowas, alles, Basketball, Fußball, Volleyball, war absolut nicht mein Ding und wird es niemals werden.
Jetzt muss ich sagen, ich war tatsächlich ein sehr sportliches Mädchen und wurde auch sehr früh gewählt und das lief alles gut für mich. Trotzdem muss ich sagen, hat mich diese Meldung hier und diese Gedanken, die es dazu gibt, hat mich total angesprochen, weil ich das System da wirklich auch falsch finde. Also es geht um den Sportunterricht und die Kollegen haben sich damit beschäftigt. Es ist ja schön, dass man sich bewegt. Ist auch schön, wenn er übrigens überhaupt stattfindet. Das nur mal am Rande. Ich glaube, es ist das meist ausgefallene Unterrichtsfach meines Sohnes aktuell. Aber es geht ja auch darum, dass es da oft so blöd zugeht. Ne? Dann wird zum Beispiel Fußball oder Basketball gespielt. Es gibt Schüler, die machen das schon in ihrer Freizeit. Die haben dann schon einen Vorteil. Die sind viel weiter entfernt. Und wenn man unsportlich ist oder vielleicht einfach nicht so den Bezug zu Sport hat, ja, dann ist man auch gleich irgendwie raus. Es ist alles anstrengender. Man kann nur schlechter abschneiden und hat auch gar keine andere Chance. Und in der Pubertät ist das Ganze sowieso maximal doof. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, da fingen die Mädchen an, ihr T-Shirt nach vorne zu ziehen, weil niemand wollte zugeben, dass er schon eine Brust hat. War irgendwie ein bisschen, ne, man dachte damals, oh, wie albern, aber heute, aus heutiger Sicht weiß man, oh Gott, die Armen, ne? Also, womit man sich dann eigentlich beschäftigt und du hast diesen blöden Sportunterricht. So. Und jetzt geht es eigentlich darum, mal deutlich zu machen, und deswegen haben die auch nochmal dieses Thema aufgegriffen, dass die Forschung da längst schon weiter ist und dass es viele Tipps eigentlich auch schon gibt für Schulen, wie man das ändern könnte. Und die möchte ich doch einfach hier nochmal weitergeben. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, wenn ihr das hört und vielleicht Sport unterrichtet und überhaupt, liebe Kinder, tragt es auch gerne mit in eure Schulen. Man kann solche Situationen nämlich verbessern. Und zum Beispiel könnte man die Benotung im Sportunterricht ändern, hat man einfach mal so aufgedröselt, wenn man nämlich nicht nur die reine Leistung, also nicht nur du bist eben 12 Sekunden gelaufen, sondern du hast dich verbessert. Du bist vielleicht letztes Jahr schlechter gelaufen. Also nicht nur die reine Leistung, sondern auch die Verbesserung, die individuelle Entwicklung. Super finde ich auch, dass man auf die Teamfähigkeit achten sollte. Also nicht nur, wer ist der super Fußballer und schießt alle Tore oder legt alle Körbe rein, sondern wer ist in der Mannschaft einfach einer, der mit anfeuert, der mit dabei ist, der Bock hat. Mitarbeit übrigens auch ein großes Thema. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, ich bin gar nicht so sportlich, aber ich mache hier total gerne mit und hänge nicht immer nur cool in der Ecke rum. Und faires Verhalten sollte auch mit in die Note einfließen. Also wenn ich in einer Mannschaftssportart einfach ein guter, fairer Typ bin, gehört das eigentlich auch mit in die Note rein. Das finde ich ein super Gedanke schon mal zur Benotung. Und solche sensiblen Themen, wie du sie gerade angesprochen hast, die kann man schlichtweg vermeiden. Indem man nämlich zum Beispiel gar nicht die Kinder die Mannschaften wählen lässt, sondern indem der Lehrer einfach sagt, pass auf, so seid ihr aufgeteilt und dann stehst du einfach auch nicht als letztes Kind da rum und denkst, geil, ich bin schon wieder der oder die Letzte, die hier gewählt wird und stehe schon wieder wie so ein Depp hier in der Turnhalle rum. Das Schlimme finde ich, das ist alles aufgelistet und bekannt und ich wette auch, dass diese Konzepte durchaus auch in der einen oder anderen Schule schon gelandet sind. Es gibt auch Schulen, die machen das tatsächlich, aber deswegen nochmal vielen Dank an die Kollegen von Quarks, dass sie dieses Thema aufgreifen und nochmal sagen, hier, guckt euch das nochmal an, macht es besser, vielleicht schon im nächsten Schuljahr anfangen, jetzt vor den Ferien wird es möglicherweise nichts mehr. Aber ich fand das so ein gutes und wichtiges Thema, dass ich das unbedingt mal mitbringen wollte.
Finde ich super. Bin super dankbar, dass du es mitgebracht hast, weil ich finde es ein ganz wichtiges Thema, weil das flammt auch bei Twitter immer mal wieder auf. Man glaubt nicht, was die Leute wirklich für Verletzungen aus ihrer Schulzeit durch den Sportunterricht mit sich schleppen ins Erwachsenenalter. Und ich will es jetzt auch nicht überdramatisieren, aber Sportunterricht war wirklich die 2 Stunden Schande pro Woche für mich auch, kann ich nicht anders sagen. Weil ich bewege mich unfassbar gerne, ich bin wahnsinnig gerne draußen. Und es gibt auch, also ich halte mich auch gar nicht für unsportlich so, aber ich habe keinerlei Wettbewerbsgehen, also dieses, ich muss 100 Meter auf so und so viele Sekunden rennen, war mir komplett egal, wie weit ich springe, war mir komplett egal, Fußball hat mich nicht interessiert, so, und dann bist du einfach echt schon der Dummbatz in der Klasse und das ist ja, wie du sagst, eigentlich total einfach, warum kann der Lehrer nicht sagen, du, ihr seid in der Mannschaft, ihr seid in der anderen Mannschaft, los geht's. Es wäre so einfach. Da muss ich jetzt leider mal sagen, ich hoffe, dass das heute besser geworden ist. Unsere Sportlehrer von früher, heieiei. Also da waren schon auch Menschen dabei, die sich gerne einfach mal ein bisschen ausgeruht haben. So, und ich weiß, also es gab einen, der hatte Latein und Sport. Und ich glaube, ich tue ihm nicht Unrecht, wenn er sagt, dass er in beides nicht allzu viel Energie reingesteckt hat. Und der hat halt einfach im Sportunterricht, wenn wir da irgendwie eine Doppelstunde hatten, hat er einen Ball in die Turnhalle geworfen, ist rausgegangen, hat geraucht. Und das ist wirklich so. Der hat geraucht draußen, der stand vorm Fenster, wir haben ihn gesehen. Und dann sollten wir halt so lange Fußball spielen irgendwie. Das war unser Sportunterricht. Ich hoffe wirklich, dass das heute anders gehandhabt wird.
Also ich glaube schon, dass der Sportunterricht wirklich sehr individuell ist. Das ist, glaube ich, echt so ein Ding, auch wie Lehrer sich da engagieren und Lehrerinnen und das. Ich meine, ich bin ja im DDR-Sportunterricht groß geworden. Das war ja 2 bis 3 Mal die Woche Sportunterricht und das war vom Allerfeinsten. Da ging es nur um Leistung. Das heißt, da gab es dann eben 22 Liegestütz ist eine 1, 20 ist eine 2 und so ging das runter. Stangenklettern, weiß ich noch. Ich hatte immer diese wunden Füßchen da. Man musste ja sicher da diese Stange hochrobben. Und da gab es auch Sekunden. Wenn du so und so viele Sekunden waren, 1. Also da war alles genau durchgetaktet. Und ich weiß ja noch, als ich hier in den Westen kam und dann war hier dieser Sportunterricht und ich dachte so, krass, was machen die denn hier? Weil da war ja gar nichts, da war ja nichts los. Also das war ja im Vergleich zu diesem anderen Sportunterricht, das war ja wie Wellnessurlaub, irgendwie so ein bisschen Zirkeltraining und diese Ehrenurkunde und ich habe das alles überhaupt nicht verstanden. Ich war quasi durchtrainiert hier hingekommen.
Hattest du auch das Gefühl, war das bei euch auch gleich so Kaderschmiede? Also wurde da schon sehr drauf geachtet, so wen könnte man denn irgendwie bis zur Olympia prügeln oder war das nicht so ein Thema?
Also das war auch definitiv in jeder Schule ein Thema. Es kamen ja auch immer wieder Menschen rein, die gesichtet haben einfach, ne? Die zu bestimmten Sportarten kamen und besonders große Kinder rausgefischt haben für Volleyball und so und das dann fördern wollten und so. Ich meine, vom Doping jetzt mal abgesehen, das System Talente zu erkennen, finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Das ist allerdings natürlich etwas in die falsche Richtung dann zum Teil gelaufen. Aber grundsätzlich war das aber auch ein strafferer Sportunterricht und man muss auch sagen, er hatte eine viel größere Bedeutung. Und ich will ja nicht sagen, dass alle noch mehr genervt werden sollen vom Schulunterricht, aber Sport für Kinder und die Bewegung, auch gerade im Grundschulalter und so weiter, wird immer von hibbelnden Jungs und so erzählt. Lasst die Kinder bewegen, macht was Schönes mit denen, gebt ihnen nicht das Gefühl, dass sie falsch sind und dick oder unsportlich oder irgendwas, was Schönes machen, mit guten Situationen Bewegung schaffen. Und das wäre so, jetzt bin ich aber fertig mit meiner Predigt.
Nee, das finde ich vollkommen richtig. Du hast in allem, unterschreibe ich alles, was du sagst, weil ich auch einfach finde, ich persönlich kenne kein Kind, das jede Art der Bewegung ablehnt. So, wirklich nicht. Habe ich noch nie kennengelernt. Es gibt einfach nur Kinder, die halt, wie ich, keinen Bock auf Fußball hatten. So, wenn du mir irgendwie früher zum Beispiel Jonglage-Equipment in die Hand gedrückt hättest und gesagt hättest, wir machen jetzt mal eine Jonglierstunde, wäre ich sofort dabei gewesen und hätte nicht mehr aufgehört. Oder wenn man auch mal gesagt hätte, klar, da kommen dann wieder versicherungsrechtliche Fragen, kann man nicht einfach mal eine Radtour machen. Ich bin als Kind so viel Fahrrad gefahren, ich habe es geliebt, ich liebe es bis heute, aber war halt alles nicht drin. Bei uns war Sportunterricht Weitspringen und Fußball spielen und das hasse ich einfach bis heute. Ich finde übrigens, den einen Punkt, den du genannt hast, fand ich super interessant, nämlich die Möglichkeit der Verbesserung. Also, dass man eben nicht sagt, ja, ne, so und so viele Sekunden sind eine Eins, sondern, hey, du hast dich zum letzten Jahr verbessert, du gibst dir Mühe, weil ich meine, da spricht ja nichts dagegen, dass man irgendwie versucht, besser zu werden. Das finde ich irgendwie, das finde ich einen guten Aspekt. Das habe ich so noch gar nicht im Kopf gehabt. Da fürchte ich aber, da kommt dann schon wieder, ja, aber weiß ich denn, was die im letzten Jahr hatten irgendwie. Da muss man ja dann Datenbanken führen und
Da müsste ich mir eine Notiz machen nach dem Unterricht. Da müsste ich mir eine
Notiz machen. Das ist mir zu aufwendig. Also, unser lieber Latein- und Sportlehrer.
War das bei euch auch so?
Was, Latein und Sport?
Ja.
Also bei uns war das klassische Klischee natürlich, der Sportlehrer ist in erster Linie Sportlehrer und nimmt dann noch irgendwas dazu, wo er sich nicht so sehr anstrengen muss. Also es war gerne war der Fall Sport und Biologie zum Beispiel, das wurde sehr gerne genommen. Ja. So die ganz Faulen waren Sport und Religion, das muss ich jetzt auch mal so sagen, weil das war einfach so, da wusstest du, okay, also die Sport-
und Religionslehre. Du weißt aber schon, Markus, dass ich mich ausklinke aus den Antworten, die wir auf diese Podcast-Folge bekommen.
Das ist egal, aber jetzt mal ohne Scheiß, also die Sport- und Religionslehrer, naja, also da ist mir keiner als besonders religiös aufgefallen, muss ich sagen. Die waren dann meistens eher sportlich und haben dann halt in Religion das mit dir gemacht, was sie halt mit dir machen mussten. So.
Ja komm, ich muss mein Neffe studiert gerade Sport und Geschichte, wird auch Lehrer und ich hoffe jetzt schon mal, dass ihn werde ich dahin stupsen, dass er es schon mal besser macht.
Das ist nicht also jedenfalls, es gibt Verbesserungsmöglichkeiten, bitte nutzt sie. Sollen wir das so zusammenfassen?
So fassen wir es zusammen. Es ist etwas ausgeartet. Du bist dran. Erzähl mir, was gut ist.
Mache ich sehr gerne. Dafür habe ich auch einfach nur eine ganz kurze Nachricht, über die ich mich tierisch freue, die mir heute eine gewisse Susanne Link im Morgenmagazin erzählt hat. Es gibt endlich einheitliche Ladekabel ab 2024.
Ist das nicht schön?
Ist das großartig? Ich finde es absolut fantastisch. Ich habe so durchgeatmet, als ich gehört habe, das Thema geht ja schon endlos lang durch alle Nachrichten und durch alle Länder. Und jetzt hat sich also die EU, das EU-Parlament und die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, dass ab 2024 der USB-C-Standard als die Standardladebuchse genehmigt wird. Das heißt, es gibt dann nur noch für solche Sachen wie Handy, Tablet, übrigens auch Laptop, das hat mich dann überrascht, aber da gelten längere Übergangsfristen, gibt es einfach einen Stecker, den man hat und auch ein großer Vorteil, man muss eben nicht für jedes Gerät wieder einen neuen Stecker mitverkaufen, sondern man kann dann idealerweise, wenn das alles so läuft, wie Sie sich vorstellen, in der EU entscheiden, möchte ich das Gerät mit oder ohne Ladekabel kaufen. Dadurch sollen jedes Jahr bis zu 1000 Tonnen Elektroschrott wegfallen, was ich ja auch mal wirklich eine ordentliche Zahl finde.
Ja.
Und man kann einfach wirklich mit einem Ladekabel in Zukunft auf Reisen gehen und nicht mit fünf. Finde ich wirklich mal. Und auch da muss man jetzt einmal kurz die EU loben, finde ich, denn so eine Regelung gibt es nirgendwo anders auf der Welt bisher. Also das ist wirklich zum ersten Mal, dass die EU so eine Vorschrift macht. Und natürlich hat sich Apple schon aufgeregt. Ich finde, die können sich ruhig mal ein bisschen aufregen, weil nee, ohne Witz, Apple wird mir immer unsympathischer. Das ist mittlerweile so ein richtig eingebildeter Verein, ehrlich, kann es nicht anders sagen. Die können ruhig mal eine auf die Nuss kriegen und denen muss auch mal jemand sagen, nee, Freunde, ihr macht nicht alle Regeln. Und deswegen, ich finde es super.
Ich habe in der Tat mit genannter Firma auch ein schönes Erlebnis gehabt. Wir waren in Berlin und es fehlte ein besagtes Kabel. Wir hatten eins falsch mitgenommen für den Laptop und Sohnemann total enttäuscht und wütend. Jetzt kann ich nicht an den Computer und überhaupt. Und da habe ich gedacht, Mist, jetzt muss ich mit dem in den Laden gehen und dieses Kackkabel, ich muss es jetzt mal so sagen, wird wahrscheinlich 30, 40 Euro kosten.
Ja.
So, jetzt halt aber die Ohren steif für Folgendes. Dieses Kabel, was übrigens ein altes Modell ist, deswegen konnten wir auch keine anderen Sachen anschließen, sollte 85 Euro kosten.
Ein Stromkabel, ey.
Ein Kabel. Oder? 85 Euro. Und da habe ich dann auch gesagt, er war natürlich mega enttäuscht. Und ich habe ihm dann gesagt, Entschuldigung, aber für 2 Tage kaufe ich jetzt nicht für 85 Euro ein Kabel. Und wir sind mit großer Empörung, aber ich habe diese Empörung auch gelebt, sind wir aus diesem Laden raus. Entschuldigt, Freunde, aber an der Stelle muss man auch mal sagen, irgendwann ist auch mal gut, ne? 85 Euro für ein Kabel, auch wenn das ein großes Köpfchen hat, aber das ist nicht ernst gemeint.
Aber das sind so Momente, da muss man dem Apple-Verkäufer auch einfach mal ins Gesicht lachen, weil das ist einfach, das müssen die einfach auch mal merken, dass das wirklich eine bodenlose Frechheit ist und es ist so schön und weiß und das tolle Design. Es ist ein fucking Stromkabel. Es tut mir leid, man kann es nicht anders ausdrücken.
Unter diesem Titel wird es demnächst auch verkauft.
Aber das geht einfach nicht. Und wenn du wüsstest, wie oft ich auch teilweise schon, ich weiß nicht, ob es das überall mittlerweile gibt, aber an Bahnhöfen gibt es jetzt oft so Automaten, wo dann so Stromkabel verkauft werden für auch wirklich, also für eine Rentenversicherung.
Für ein Ölfeld. Ungefähr. Ah, okay.
Mhm. Und mir ist halt wirklich teilweise aufgefallen, dass ich dann irgendwie nach Berlin oder nach Hamburg gefahren bin und mehrere Tage auf Tour war und hatte halt natürlich mal wieder das Apple-Kabel zu Hause vergessen. Und dann stehe ich da wirklich an diesen Automaten, wo du, die sehen halt wirklich aus wie solche, wo du dir sonst eine Cola rausziehst oder einen Snickers. Und dann wedelst du da einmal mit der EC-Karte, dann werden da 25 Euro abgebucht und dann kriegst du wieder ein Apple-Kabel rausgeschmissen irgendwie. Und ich denke mir so, ey Leute, das geht einfach nicht mehr, wirklich. Das ist einfach
Wir feiern das USB-C-Kabel. Es werden lange Feierlichkeiten, weil es kommt erst 2024. Aber Vorfreude ist ja immer noch die schönste Freude, ne?
Lange feiern können wir. Vielen Dank, ich finde das jedenfalls eine tolle Nachricht. So.
Absolut.
Du bist wieder da.
Genau, bei mir ist ein bisschen Schildkrötenwoche, habe ich festgestellt. Du weißt ja, keine Podcast-Folge ohne Schildkröten oder ohne Tiere. Daher habe ich mich schon sehr gefreut, haben wahrscheinlich auch alle schon mitbekommen, das zauberhafte Albino-Schildkröten-Baby, was ja in der Schweiz in einem Zoo geboren wurde. Ich liebe es, es sieht zauberhaft aus. Es ist noch nie ein Albino-Riesenschildkrötenbaby geboren worden. Es ist eh schwierig, dass die Babys kriegen. Hatten schwarzes Geschwisterchen. Ja. Die sehen aus echt wie Yin und Yang, wenn die beiden zusammen bei der Mama liegen. Also sehr niedlich schon mal. Und dann bin ich noch auf folgende Geschichte in dieser Woche gestoßen. In Brasilien hat ein Mädchen, als es 8 Jahre war, sozusagen die Schildkröte verloren. Also die Schildkröte war weg, sie war verschwunden, man wusste nicht mehr, wo sie ist. Und man hat dann gedacht, okay, die ist davon gelaufen. So, jetzt ist der Vater des kleinen 8-jährigen Mädchens 30 Jahre später gestorben. Man hat den Dachboden ausgemistet im Elternhaus, hat die Kisten mit dem Sperrmüll auf die Straße gestellt und in einer der Kisten die Schildkröte. Die hat original 30 Jahre in diesem Karton überlebt, auf dem Dachboden.
Was hat die gegessen, was hat die getrunken?
Ja, also vermutlich hat sie wohl Insekten und Kondenswasser zu sich genommen. Die sind ja sehr genügsam und im Winter sind die ja sowieso, also es war ja jetzt keine Galapagos-Riesenschildkröte, es war eine normale Haustierschildkröte. Und die hat dort tatsächlich 30 Jahre überlebt und ist jetzt wieder da. Ist das nicht, oh Gott, du hast doch dieses arme Tier, das ist 30 Jahre in einem Karton. Das ist doch schrecklich und gleichzeitig auch total super, die wiederzufinden.
Unfassbar, aber wie toll, dass sie die wiedergefunden haben. Ich finde ja sowieso, also Schildkröten, ich weiß nicht, ist das noch so ein Ding, dass man Schildkröten als Haustier hat? Weil früher war das irgendwie bei uns im Freundeskreis ein großes Thema. Da gab es also Leute, die hatten Schildkröten. Ich glaube, was die Leute nie gedacht haben.
Das ist ja auch ein sehr langfristiges Projekt.
Ohne Witz. Also ich meine, da musst du ja quasi schon, wenn du dir die kaufst, musst du ja schon überlegen, welcher deiner Nachkommen die mal übernimmt. Weil im Zweifel überleben die dich doch, oder?
Ehrlich gesagt, genauso ist es auch bei uns in der Familie. Mein Onkel ist vor 2 Jahren gestorben und der hatte eine Schildkröte und die hat jetzt mein kleiner Neffe übernommen, der jetzt erst 13 ist. Und die haben dann auch wirklich da irgendwie eine Unterkunft gebaut. Und wie gesagt, im Winter kommen die ja bei manchen in den Kühlschrank, bei manchen in den Keller, aber die haben da ja wirklich so lustige Orte. Und die lebt da jetzt und in der nächsten Generation, weil, also ich meine, diese Galapagos-Riesenschildkröten, die werden jetzt 200 Jahre, also ich glaube, da brauchst du mehrere Onkel, Nichten und Neffen. Ich glaube, die wird so 80 bis 100, aber das ist in der Tat jetzt nicht so, hui, ich habe mal ein Meerschweinchen für 3 bis 5 Jahre. Also eine Schildkröte ist schon ein Langzeitprojekt, das sollte man durchaus beachten und man sollte natürlich auch nicht damit rechnen, dass sie 30 Jahre auf dem Dachboden steht, falls
jetzt
man mal keine Zeit hat.
Jetzt muss ich aber einmal nachhaken. War das gerade ein Gag oder meinst du das ernsthaft, dass manche Leute die im Winter in den Kühlschrank legen?
Gibt es
Menschen, die eine Schildkröte im Kühlschrank liegen haben über den Winter?
Ja, Das wirst du da empfohlen, weil die es gerne kalt haben und weil die dann quasi ganz verharren auch. Und man, also das ist kein Witz, man legt Schildkröten also entweder in den kühlen, dunklen Keller oder manche haben die wirklich im Gemüsefach liegen. Das ist kein Witz.
Mein Gott, aber da, wenn du mal nach Hause kommst nach einer Sauftour und hast so ein bisschen, fühlst dich so ein bisschen snackisch noch und denkst dir, ich habe leider nur noch Hautcreme und eine Schildkröte im Kühlschrank. Was mache ich denn
jetzt? Richtig, was davon nehme ich? Nein, sag mal, ist lustig, du weißt doch sonst immer alles über die alle Arten von Tieren. Da hätte ich jetzt mit gerechnet, dass du sagen würdest, ich habe drei da drin liegen.
Natürlich. Nee. Also Sauerteig ist mir Lebewesen genug im Kühlschrank. Da muss nicht auch noch eine Schildkröte hin.
Aber so, du bist dran.
Ich find's großartig. Ich habe noch eine Geschichte. Ich habe ja erwähnt, dass ich ernsthaft drüber nachdenke, wieder eine Festanstellung anzunehmen. Aber ich müsste dazu nach Indien gehen. Ich muss einfach dich kurz fragen, bist du Fan vom Mittagsschlaf?
Ich bin der gelebte Mittagsschlaf. Ich liebe Mittagsschlaf. Das Leben ist nur die Hälfte wert ohne Mittagsschlaf.
Also jetzt auch ohne Morgenmagazin, sag ich mal.
Immer. Ne?
Also
I love Mittagsschlaf, geht jeden Tag. Immer.
Deswegen machen wir diesen Podcast zusammen, weißt du? Weil das ist einfach, ich bin dein Brother from another mother. Es ist einfach, ich merke das immer wieder. Wir sind da voll auf einer Wellenlänge. Ich kann, also ohne Mittagsschlaf wäre die Welt einfach nur halb so schön. Ich finde es wirklich, es ist die tollste Erfindung aller Zeiten. Du machst aus einem Tag zwei und ich finde es einfach wunderbar. Und ich muss auch zugeben, seit Corona habe ich mich da noch mehr dran gewöhnt. Also mittlerweile, es war früher immer so, dass ich also unter der Woche nie auf die Idee gekommen wäre, einen Mittagsschlaf zu halten. Und am Wochenende habe ich es einfach gar nicht durch den Tag auch nur annähernd geschafft, ohne einen Mittagsschlaf zu halten.
Jetzt hat sich das doch
auch schon ein bisschen unter der Woche eingeschlichen, muss ich zugeben. Also ich liebe einfach so nachmittags wirklich 20 bis 30 Minuten einfach mal kurz ablegen und danach geht's weiter, finde ich großartig. So, jetzt ist aber natürlich das Problem, viele Menschen haben einen 9-to-5-Job und können sich nicht einfach irgendwo hinlegen während der Arbeitszeit. Jetzt hat aber die Firma Wakefit, passenderweise ein Matratzenhersteller in Indien, hat beschlossen, dass sie ab jetzt für ihre 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Mittagsschlaf verordnen. Und zwar ist das also wirklich so, dass zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr darf in dieser Firma niemand einen Termin einstellen. Die ganze Firma hat eine halbe Stunde frei. Und die Gründer schreiben das auch und sagen auch, dass es ganz klar ist, die Forschung zeigt mittlerweile, dass ein Mittagsschlaf das Gedächtnis, die Konzentration, die Kreativität und die Produktivität fördert. Und deswegen finden die das eine gute Sache für ihre Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Übrigens, das ist alles überhaupt nicht neu. Also diese Forschungen gibt es tatsächlich. Das ist mittlerweile belegt, dass so ein kleines Nickerchen einfach die Arbeitskraft mehr oder weniger erhöht. Die Firma Wakefit hat dazu auch einen eigenen Hashtag mittlerweile gegründet. Right to Nap, also Hashtag das Recht auf Mittagsschlaf. Sie sind auch gar nicht allein. Es gab auch in der Geschichte schon sehr viele prominente Mittagsschläfchen-Fans. Wir sind da in bester Gesellschaft, Susanne. Salvador Dali, Thomas Edison, Winston Churchill, Leonardo da Vinci und, naja, jetzt wird es ein bisschen kritisch, Kanye West auch. auch eher großer Fan des Mittagsschlafs.
Der könnte von mir aus auch ab und zu ein bisschen länger schlafen.
Ja, der könnte weniger, deutlich länger schlafen.
Dumme Ideen, auch, das ist richtig.
Solange er nicht spricht, ist immer eine gute Sache. Und es ist so gut für alles, wirklich. Es senkt das Risiko für Burnout, es hilft dem Gedächtnis. Und jetzt gibt es einen ganz neuen Trend, und da bin ich schon wieder Riesenfan von, den sogenannten Nappuccino. Weißt du, was das ist?
Offensichtlich etwas, was man schnell trinkt, bevor man den Mittagsschlaf macht.
Vollkommen richtig. Habe ich gedacht, macht keinen Sinn, aber ist total sinnvoll. Man trinkt quasi einen Kaffee kurz vor dem Schlaf. Also man trinkt den Kaffee, legt sich dann hin zum Schlafen, dann schläft man ein und dann kickt irgendwann das Koffein rein und man wacht von allein wieder auf und ist
topfit.
Das ist der
Nappuccino. Jetzt hast du unsere Ehe hier zu Hause auf ein ganz neues Level gebracht. Ich lache nämlich immer über meinen Mann, der sagt, sollen wir uns gleich hinlegen? Und pfeift sich vorher noch ein Espresso rein. Und dann sage ich, was ist das denn das für ein Quatsch? Du willst dich jetzt schlafen legen und trinkst einen Kaffee. Ja, nee, das klappt bei mir. Und dann denke ich, das gibt's doch nicht. Wie kann das denn klappen? Na gut, meistens schläft er vor mir, er hat recht. Aber ich habe das als ein Alleinmerkmal meines Mannes gehalten.
Dein Mann, der alte Trendsetter. Ich hoffe, er hat sich schützen lassen. Den Linkuccino.
Den Linkuccino.
Nee, das ist, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ich möchte es mal ausprobieren, weil man immer sagt, nee, wenn ich Kaffee trinke, dann kann ich ja nicht schlafen. Tatsache ist, dass das Koffein ein bisschen braucht, bis es wirkt. Und man soll ja nicht länger als 20, 30 Minuten machen. Und deswegen ja. Der Nappuccino. Sehr gute Idee. Geil. Von deinem Mann.
Sensationell. Ich
da bin, muss ich aber also, auch noch
wir
fragen,
haben heute so coole Geschichten.
Ja. Wenn ihr beide so Fans seid vom Mittagsschlaf, würde mich jetzt mal interessieren, Bett oder Couch?
Oh, ich bin ja gerne Bett, weil ich einfach dann besser schlafe. Ja. Aber zusammen, wenn das wirklich zusammengeht, dann sind wir Couch und am liebsten mit dem großen Vorhaben kommen, wir lesen noch was. Und dann ist mehr so der Wettbewerb, wer schafft 3 Zeilen mehr als der andere, weil man dann schon schläft. Aber ja, du bist, glaube ich, Couchy, ne?
Ich bin Couch, auf jeden Fall. Aber das ist ganz lustig, weil das unterscheidet mein Mann und mich. Er ist dann eher, er will sich eher lieber ins Bett legen, weil mehr Platz und so. Ich bin eher für Couch, weil Bett ist für mich so ein bisschen, da hat man mit dem Tag abgeschlossen.
Da ist einfach so, das stimmt ich leider
mich,
auch ein bisschen.
Da fühle ich mich leider immer so ein bisschen, oh, ob ich da nochmal hochkomme.
Ob ich da nochmal rauskomme.
Würde ich nicht drauf wetten. Couch ist für mich ganz klar, es ist nur eine Tagesunterbrechung. Es ist nicht der Tagesabschluss, es ist nur eine Tagesunterbrechung. Und deswegen, ich bin eher Couch. Aber wie gesagt, also ne, für alle, die das interessiert, Firma Wakefit in Indien, ich weiß nicht genau, wo in Indien, guckt euch das mal an und schildert mir eure Erlebnisse. Und bitte schreibt uns auch, ich würde es jetzt wirklich mal wissen, ich möchte eine offizielle Umfrage starten hier. Mittagsschlaf, wenn ihr Mittagsschlaf macht, Bett oder Couch? Das würde mich interessieren.
Ihr merkt schon, hier werden die wichtigen Themen geklärt bei Erzähl mir was Gutes. Und wenn ihr sagt, yeah, das ist mein Podcast und ich möchte, dass auch andere wissen, dass es ein guter Podcast ist, dann geht einfach auf die Plattform Podigy, Spotify, Apple, ihr wisst schon, wo ihr euch rumtreiben, wobei Apple geht wahrscheinlich ab heute nicht mehr. Da könnt ihr euch rumtreiben, Sternchen verteilen, Kommentare abgeben, einfach irgendwie was Nettes hinterlassen. Wir freuen uns immer sehr, erzählt es gerne weiter, wenn ihr uns mögt. Oder erzählt uns eure Geschichten, mail@erzählmirwasgutes.de, kommen bei uns an und dann auch hier mit in den Podcast rein. Wir würden uns freuen.
Wir würden uns extrem freuen. Es könnte allerdings sein, dass es ein bisschen dauert, bis eure Geschichte dann verwertet wird. Denn, Trommelwirbel, jetzt müssen wir sagen, Susanne, wir machen eine kleine Sommerpause.
Wir machen eine Sommerpause, das ist richtig.
Wir machen eine Sommerpause. Du bist wahnsinnig viel unterwegs. Ich bin bestens beschäftigt. Dann sind wir im Urlaub. Also dann bist du im Urlaub, dann bist ich im Urlaub. Das heißt, wir fangen eigentlich erst wieder Ende August an. Oh, jetzt haben wir es gesagt.
Aber wir machen, dass wir die ganz großen Shows, die gehen ja auch in so Sommerpausen, ne? Wir sind aber da noch kürzer unterwegs, also Ende August sind wir wieder da und wir haben uns auch fest vorgenommen, dass wir uns zwischendrin mit guten Erzählhäppchen auf jeden Fall bei euch melden werden. Wir sind nicht ganz weg. Wir planen da tolle Sachen.
Genau, wir sind gerade noch dabei, das zu evaluieren, was wir da genau machen können. Wir wollen euch nicht ganz allein lassen im Sommer. Wir werden uns zwischendrin melden. Wie das dann aussieht, erfahrt ihr natürlich auf unseren Social-Media-Profilen und guckt einfach immer mal wieder auch bei Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört rein. Es wird Lebenszeichen von uns geben, trotz Sommer. Und natürlich haben wir auch diese Woche, wie immer zum Schluss, noch ein Highlight. Hattest du ein Highlight letzte Woche?
Ich habe eine Nachricht, die mir sehr gut gefallen hat und die passt lustigerweise fantastisch zu deiner Mittagsschlafgeschichte, weil in Großbritannien doch jetzt gerade diese Geschichte gestartet ist, die wir in dieser Woche leider wieder mal fast einmalig im Jahr erleben, nämlich diese 4-Tage-Woche. Da ist jetzt eine große Forschungsstudie gestartet, 3.300 Briten aus 70 unterschiedlichen Unternehmen, also da machen wirklich alle mit, haben ab jetzt bei vollem Gehalt eine 4-Tage-Woche und man will sehen, wenn die 100% durcharbeiten an diesen Tagen, an diesen Vieren und das ganz doll machen, dann haben die mehr Freizeit und es könnte gelingen zu sagen, es reichen auch 4 Tage. So eine Studie gab es in dieser Größenordnung jedenfalls noch gar nicht und ich hoffe einfach, dass sie gut ausgeht, weil ich finde diese 4-Tage-Woche finde ich ganz hübsch, die wir diese Woche haben und deswegen hat mir das sehr gut gefallen, dass die Briten jetzt mal so ein bisschen voranreiten und wir mal abwarten dürfen, was das für uns bedeutet.
Wie lange läuft die Studie?
Das weiß ich gar nicht genau. Ich warte doch 6 Monate. 6 Monate. Okay. Ah, ja. Sechs Monate geht's. Das heißt, das Ergebnis kommt dann auch demnächst und dann können wir uns drauf einigen. 4-Tage-Woche mit Mittagsschlaf. Dann werden, glaube ich, alle wieder mit dabei.
Sehr gut. Aber ich habe ja jetzt gehört, dass die Briten wieder zurück wollen zu den Imperial Measurements. Also die wollen ja jetzt wieder, Boris Johnson, der macht ja momentan alles, um so von seinen Skandalen abzulenken, der möchte ja jetzt wieder so Fahrenheit und Inch und so weiter einführen in England. Also da weiß man dann wieder nicht, sind dann 4 Tage auch wirklich 4 vier Tage oder sind das vier Tage und drei Unzen, zwei und Stones und fünf Fahrenheit und so. Da müssen wir es wieder umrechnen.
Sehr schöne Idee. Was hast du noch?
Ich hatte auch ein Highlight der Woche. Das war gestern. Ich war nämlich in einer Filmpremiere und mein lieber Freund und Kollege Chris Galetnecki, der unter anderem geschrieben hat Pastewka, Lady Kracher, Sketch History. Also wirklich, man kann fast sagen, alles, was in den letzten 20 Jahren, worüber Deutschland gelacht hat, da war Chris meistens mit dabei. Der hat zusammen mit natürlich einem riesigen Team und anderen Autoren und Autorinnen hat er einen Film geschrieben, die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt.
Oh, ja.
Der hatte gestern quasi Vorpremiere hier in Köln. Ich war eingeladen, habe mich sehr gefreut. Und natürlich mega, also Wahnsinnsbilder und sehr, sehr schöne Gags, tolle Geschichten. Und ja, ein unfassbarer Cast mit Christoph Maria Herbst und mit Caroline Kebekus und mit Bastian Pastewka. Also sind alle dabei. Und da waren wir gestern Abend und das war ein extrem launiger Abend. Ab 16. Juni ist der Film auch im Kino. Also, wenn ihr mal einen verregneten Freitag habt, gönnt euch das.
Aber das sieht ihr selbst, ja, und das ist ja schon, du gibst ja schon was mit für die Sommerpause, ne? Schon
siehst du
so
mal,
ein bisschen
eine kleine
Hausaufgabe. Betreutes ins Kino gehen. Sehr gut. Kann ich nur genau. Gut heißen. Absolut toll. Also, so. Leute, wir hören uns, wie auch immer, wir lassen uns etwas einfallen in voller Länge Ende August und vorher mit Häppchen. Wir kommen mal rum mit so einem Tablett.
Mit leichten Sommerhäppchen, Melone und gute Nachrichten.
So ist es. Bis dann, Markus.
Erzählt euch was Gutes.